hatte gehofft, dass ich 10 Sekunden Schweigen am Anfang dieses Podcasts durchhalte. Hat, glaube ich, nicht ganz geklappt. Ich wollte auch mal einen Fehlstart hinlegen. Uli, Flo, seid ihr nervös geworden oder überrascht euch hier nichts mehr?
Bei dir überrascht mich nichts.
Okay. Ich dachte, du willst das Rauschen rausfiltern, wie du
das immer machst. Das dachte ich mir, ist ein angenehmer Nebeneffekt. Das mache ich dann auch tatsächlich mit der Sequenz. Fehlstart, ich habe es angesprochen, ein Rieseneinstieg. Ein Punkt aus 3 Spielen im Jahr 2021. Ist der erste FC Nürnberg fehlgestartet?
Ich würde sogar sagen, wir sollten über den Podcast die Überschrift machen, das war's für den Club.
Der Tod einer neuen Mannschaft.
Genau, um das fortzusetzen und die Leute noch ein wenig zu triggern, die immer nur die Überschriften lesen und den Podcast mit anhören.
Der übrigens der beste Tweet der Woche, würde ich mal sagen, ohne alle Tweets gelesen zu haben, aber die Pubertät einer neuen Mannschaft, sehr gut, Uli.
Das heißt, ich soll überhaupt nicht mehr ins Stadion gehen, sondern nur noch daheim sitzen und twittern
ja.
Und spielen.
Ja, okay. Finde ich. Folgt Uli Dickmeier auf Twitter, @DJDinkel. Ja, trotzdem Fehlstart, Flo, oder bleiben wir ganz cool?
Was heißt, Fehlstart würde ja heißen, dass man irgendwie neu gestartet ist, aber es gab ja gar keine Pause. Also von daher ist es vielleicht eher ein Durchhänger in der Mitte des Marathons.
Das ist Durchhänger in der Mitte des Marathons. Auch eine schöne Überschrift. Wir reden mal über das Wochenende. Ein 1:2 in Bochum. Ein 1:3 in Bochum. Ein überflüssiges. Wir reden außerdem natürlich wieder über Dieter Nüssing und machen sehr viel Werbung diesmal. Vielleicht gibt es noch ein paar Publikumsbeschimpfungen, von denen ich einige vortragen könnte heute. Schauen wir mal. Erstmal stellt uns Thomas Korell unseren Sponsor vor. Bis gleich.
Kadepp, der Club-Podcast von nordbayern.de. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg.
Wir könnten heute mal ein bisschen populistisch rummachen, wie wir es ja im Sommer so gern getan haben. Manuel Schäffler ist an allem schuld, oder? Ich spreche euch heute halt einfach nie direkt an, sodass ihr nie wisst, wer jetzt antworten soll, sondern ich baller einfach so Sachen in den luftleeren Raum und ihr müsst dann damit klarkommen.
Das führt dann dazu, wie die Beschwerde einer Kollegin von mir über meine Klasse im Online-Unterricht, dass die nichts sagen würden. Ja, wenn man niemanden direkt anspricht, dann ist es online immer etwas schwieriger.
Schwierig, ja. Muss die Kollegin lernen und ich lerne es auch ab jetzt wirklich dann doch. Ich ändere meine Taktik und mach's doch wieder. Also Flo, wer ist schuld?
Ja, du hast ja den Schuldigen jetzt schon ausgemacht. Klar, wenn der seine 3 Chancen macht, dann wird es schwierig für Bochum, das Spiel zu gewinnen. Und gerade die angesprochen, nicht nur, dass er Sabri Singh einen Assist klaut, sondern...
Ja, Skandal.
Also die Chance, muss man schon wirklich sagen, das war schon ein richtig großes Ding.
Wobei der Expected Goal Wert war bei...
0,5 ungefähr. Also jeder zweite dieser Schüsse geht rein. Das ist sehr, 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 sehr hoch, muss man dazu sagen. Alles über 0,3 ist eine Riesenchance.
Ja, der Kollege Wolfgang Lars, der in Bochum war und in den Nürnberger Nachrichten und in der Nürnberger Zeitung den Spieltext geschrieben hat, der spielt ja noch ein bisschen mit der Idee, dass das dann vielleicht aber abseits gewesen wäre von Schäffler. Aber habt ihr eine kalibrierte Linie gesehen?
Glaube ich jetzt eher. Also ich habe es, wie gesagt, nur bei Sky gesehen, aber da war auch keine Diskussion drüber zu hören. Ne? Also,
nö. Würde mich jetzt ehrlich gesagt ziemlich überraschen.
Okay, damit
hätten wir... Singh lässt ja den Ball nach vorne, also der spielt ihn richtig nach vorne rein, der kann eigentlich gar nicht im Abseits gelandet sein. Okay, also wenn ich die Szene richtig im Kopf habe. Aber der Wolfgang hat es im Stadion bestimmt besser gesehen. Also das
wollen wir nicht. Hätten wir den Lars auch gleich mal vernichtet hier zu Beginn. Schäffler und Lars sind schon mal zwei große Verlierer des Wochenendes. Wir gehen mal dieses 1:3 chronologisch durch, wie wir das gerne machen. Der Club hat gut angefangen und ich glaube nach 17 Sekunden schon den ersten Torschuss abgegeben, wenn ich mich recht entsinne, war das auch Schäffler drüber. Und dann hat sich ein Spiel entwickelt, wie so oft in dieser Saison. Es sah alles ganz okay aus, oder? oder nicht so okay? Ich glaube, bei Clubfans United hat Florian Zenger geschrieben, dass es dann bis zum 1-0 doch ein bisschen kompliziert wurde für den Club.
Der Club ist irgendwie das Mebis der zweiten Liga. Am Anfang denkt man immer, es läuft und dann bricht doch wieder alles zusammen.
Und nur 15% aller Schüler benutzen es, oder wie war das? und trotzdem Probleme. Ja, ja, also sie hatten, am Anfang ging es ganz gut. Sabri Zing hat, der ist ja gleich mit Ball gedribbelt und Tom Kraus hat nach 7 Sekunden den ersten Ball gewonnen, also ganz am Anfang. Und dann lief es, dann eben dieser Schuss von Scheffler. Und insgesamt war es aber dann, finde ich, bis zu der ersten Chance von Scheffler nach der Flanke von Valentini, wo er auch schon ziemlich frei steht,
ja,
und das Ding drüber ballert, war es eigentlich so, dass Bochum immer mal wieder, halt Bochum hat ja ganz, ganz gezielt über die Außen gespielt, du hast genau gemerkt, der Club versucht auch den Ballbesitz im Zentrum zu verhindern, die Bochum weicht auf die Außen aus und dann waren eben Holtmann und der beste Name der zweiten Liga, nämlich der Herr Herbert Bockhorn.
Ja, großartig.
Die zwei haben dann eben doch ordentlich für Probleme bei den Außenverteidigern gesorgt. Du hast da die eine Szene, wo Holtmann Handwerker fast Boateng-esk auf den Hosenboden setzt. die andere, wo Bockhorn zweimal an Valentini vorbeikommt, die kommen dann nie in Situationen, wo es wirklich gefährlich wird. Der eine Abschluss von Holtmann, den schießt er ja doch relativ weit vorbei. Also ich habe Gespräche mit Martin Funk dann nach dem Spiel gehabt von der Bild-Zeitung, und wir waren uns einig, wenn Gerrit Holtmann einen Abschluss hätte und etwas mehr fußballerische Intelligenz, dann wäre das kein Zweitligaspieler, sondern wäre der absolut Kandidat für die Bundesliga, weil er unglaublich schnell ist.
Sehr gut, noch einen beleidigt, ja, das fängt gut an, keine 7 Minuten durch. Schön, gefällt mir. Das ist ein schöner Tag.
Und genau das war, also das ist halt, es war so ein bisschen so eine diffuse Grundangst immer da, dass jetzt was passiert, weil die durchbrechen über die Flügel, aber es kam dann nie zu den Abschlüssen und stattdessen gab es eben diesen einen Konter und dann steht es 1-0 für den Club und man denkt sich, ja, gut gelaufen.
Als alter Profi habe wieder das Wichtigste vergessen, damit die Leute wissen, wer hier wen beleidigt. Mein Name ist Fadi Kiblawi und Uli Dickmeier und Florian Zenger lassen heute ihrer wutfreien Lauf. Kadepp heißt der Podcast noch bei nordbayern.de. Das noch. Ja, also 1-0 geht der Club in Führung durch ein glückliches Tor eigentlich dann in der Konsequenz, ja, oder?
Abgefälscht. Wenn er nicht abfälscht, glaube ich, hat ihn der Torwart. Also er hat ihn nicht so wirklich richtig gut getroffen eigentlich, Scheffler, in der Situation.
Aber der Konter war bombastisch gut. Also das bis dahin, also das Schlechteste war eigentlich dann
war der Abschluss.
Ja. Aber bis dahin, die Balleroberung von Kraus
ja.
Dann sind sie sofort, stehen sie sofort im Dreieck. Also er kann auf Geis und Nürnberger spielen und dann kurzer Pass zu Geis. Geis legt auf Nürnberger. Nürnberger startet durch. Sing und Hack laufen dann durch. Sing ein bisschen tiefer und dann sieht man genau, es gibt das genau der eine Moment, wo Nürnberger den Ball spielen muss, spielt er ihn auch genau in Lauf, Hack läuft durch und legt ihn dann nach innen und dann der Abschluss, ja. der ist dann eigentlich das Schwächste, aber wahrscheinlich, wenn er ihn richtig trifft, ist er nicht drin, von daher.
Aber fast eine Kopie, fast eine Kopie vom letzten Spiel, ne? Ähnlich in der Entstehung, über die rechte Seite, Hack in die Mitte.
Ja, das können sie jetzt irgendwie. Das ist wie auf dem Reißbrett entworfen. Ich glaube, sowas Ähnliches war auch bei Clubfans United.
So habe ich es geschrieben, genau.
Zu lesen. das ist jetzt die Art, wie der erste FC Nürnberg Fußball spielen will.
Möchte. Ja, ist, man sieht es auch schon, wenn man sich die Statistiken anschaut. Also nach Aue die Mannschaft mit den meisten Kontertoren.
Finden wir das cool?
Alles, was zum Tor führt, ist cool.
Okay. Das ist. Gibt es da noch eine differenziertere Betrachtungsweise, Flo? Oder sind wir so, dass wir sagen, egal was da kommt, Hauptsache am Ende.
Wir sind Erfolgsjournalisten.
Ja.
Es ist halt eine ganz andere Art von Fußball, als man es bisher gewohnt ist. Also Kanadi hat es ja probiert, der war aber ja zu diesem Zeitpunkt letzte Saison schon weg. Also kann man gar nicht so sagen,
ob nach einem Spiel in Bochum?
Einer 3-1-Niederlage in Bochum. Was dazu geführt hat, dass ich meinen Spielbericht, den ich runtergeladen habe, nicht speichern konnte, weil eine Datei mit Bochum-Nürnberg 3-1 schon angelegt war.
Deshalb gebe ich meinen immer Fantasienamen. Also das ist eine Empfehlung.
Ja. Ja, ich bin doch so unglaublich
ordentlich. Ja, systematisch.
Systematisch und fast ein bisschen auf Englisch würde man sagen, anal retentive. Also das ist so ganz schlimme, ich brauche da meine Struktur und die darf nicht anders sein.
Du bist ein Freak, sagen wir es doch einfach. Lässt oder?
Ich glaube ich nicht leugnen.
deshalb haben wir dich hier so gerne zum Gast.
Ich weiß auch nicht, ob jemand von euch das Facebook Live mit Martin Funken und mir gesehen hat, wo er mich irgendwann mal so bremst, weil ich so freakig werde in der Darstellung. Und man sieht ja, das weiß ich nicht, ob ihr das wisst, man sieht ja bei Facebook Live die Zahl der Leute, die zuschauen. Mhm. Und in dem Moment, wo ich angefangen habe, also ganz freakig zu erklären, wie das jetzt mit den Analyse-Tools läuft, sind, glaube ich, 50 Leute weggebrochen.
Das ist gut. Deshalb sind wir ja hier immer noch so als Gegenpol, als die Dummerchen, die sich rein von ihren Gefühlen leiten lassen. Also, ja, Kanadi hat es probiert.
Genau, und jetzt spielen wir es ziemlich konsequent. In der Hinsicht ist es halt ein bisschen das Problem, dass es halt dazu führt, dass man oft so Spiele hat, wo man relativ, so wie in Bochum, wo man halt ziemlich wenig Ballbesitz hat und wo man eben dann auf die Konter lauert. Und ja, also deshalb so ist es jetzt cool. Es ist halt eine gewisse Art von Fußball und momentan ist es eine ziemlich reaktive Art von Fußball. Ich weiß nicht, ob das Endprodukt sein soll. Ich glaube es eigentlich nicht, aber momentan ist es halt so die Phase, gerade auch gegen Gute oder gegen die Spitzenmannschaften der Liga, da wo ja jetzt einige da waren, da spielt man halt sehr, sehr reaktiv.
Wie kriegt man denn da noch einen aktiven Part mit rein?
Also Bochum macht eigentlich. Also Bochum hat ja immer mal wieder so Phasen, wo es eigentlich mehr oder weniger Ballbesitz ist und dann geht es trotzdem schnell nach vorne. Also das ist eigentlich schon so ein bisschen, dass man ein bisschen mehr variiert zwischen den Phasen, dass man auch mal Phasen hat, wo man eben sich ausruht, mit Ball, so eine aktive Erholungsphase mit dem Ball. Das ist aber dann eben der nächste Schritt. Soweit ist der Club noch nicht, glaube ich.
Ich glaube, es funktioniert halt auch nur, solange du einen Hack in dieser Verfassung, die er momentan hat, auch zur Verfügung hast. Also nachdem Lowcamper ja weg ist, wenn jetzt Hack wegbrechen würde, glaube ich, hättest du da schon wieder mehr Probleme, mit dieser Art von Fußball zum Erfolg zu kommen.
Gut, man hat halt noch Sabri Zing auch noch in der Hinterhand. Der Wolfgang Lars hat diesmal die Noten gemacht. Was hat Singh bekommen eigentlich? Wisst ihr das aus dem, oder habt ihr
4,5,
glaube ich, ja. Ich finde ja tatsächlich, er wird immer ein bisschen zu streng, um dieses Dauerthema nochmal auch in diesen Podcast zu tragen, etwas zu streng benotet. Mich hat tatsächlich letzte Woche ein Journalist aus Neuseeland angerufen, der eine Sendung moderiert, die Kiwis Abroad heißt. Oh, es war sehr peinlich, weil ich Englisch sprechen musste. Und wenn ich Englisch spreche, ist es nochmal 90% schlimmer, als wenn ich Deutsch spreche.
Vor allem nachts um 3 Uhr wahrscheinlich.
Genau, nee, tatsächlich hat er mich um 16 Uhr angerufen. Ich wollte noch nachschauen, was das dann bei ihm war, wie er sich da hat quälen müssen. Aber naja, und ja, der wollte mit mir über Singh sprechen. Und ich habe ihm sehr vorgeschwärmt von Singh und sagte ihm dann halt, dass aber die Menschen in Nürnberg sehr gern über ihn schimpfen, weil er körperlich so schwach daherkommt. Da sagte der, ja, das glaubt er schon, aber im Vergleich zu dem Zeitpunkt, als er Neuseeland verlassen hat, würde er jetzt ungefähr doppelt so stark ausschauen und schwer sein. Also da sei schon eine Entwicklung zu erkennen.
Ähnliches sagt man über mich nach dem Corona-Lockdown.
Aber über die Entwicklung, naja doch, über die freue ich mich eigentlich dann, auch wenn ich dich mal wieder auf der Pressetribüne sehe und du 2 der 7 NZ-Plätze einnimmst.
Der hat dich um 4 Uhr angerufen, also 4 Uhr nachmittags.
Das ist
4 Uhr morgens in Neuseeland.
Okay, na dann, Respekt.
Ja, wenn er wirklich in Neuseeland sitzt. Aber
ja, es wirkte so, allerdings ja. Kann ich das jetzt nicht. Ja, man kann sich das, glaube ich, auf YouTube anschauen, diese Sendung.
Haben wir Shownotes? Weil das muss da rein.
Ja, haben wir natürlich nicht. Das wär zu professionell. Aber ich weiß gar nicht, ob's. Meistens ist es ja so, dass wenn ich irgendwelche Interviews selbst gebe, dass dann so 2 Tage danach die mich Interviewenden ankommen und sagen, also, ja, es war alles super, aber leider war jetzt in dem 3-Minuten-Beitrag keine Zeit mehr, auch noch Mike Schmarri mit reinzubringen. Deshalb
war das bei Sky so, wo der Uli und der Frank Linkisch zu sehen waren? Oder warst du da nicht?
Nee, da war ich, die fragen mich erst gar nicht. Das ist gar nicht an. Die
und der Martin Funk war auch dabei.
Und wurde der rausgeschnitten, oder?
Nee, aber nee. Es war schon sehr komprimiert dann. Aber vielleicht haben wir auch alle drei einfach das Gleiche gesagt.
Hm. Wann erschien das?
Das war vor dem Spiel gegen, oh Gott, gegen Aue? Nee, ich weiß es nicht mehr.
Ich glaube, kann es ein Heidenheim gewesen sein? Das war Heimspiel?
War ein Heimspiel, glaube ich.
Ja, weil es war auf jeden Fall im Schnee, also irgendwie so ein bisschen. Von daher kann es noch nicht so lang her. Oder vielleicht war es einfach. Ja, also ja. Ich kann mich auf jeden Fall dran erinnern und es war...
großartig.
Ja, immer.
Ja. Also, Singh, machen wir mal kurz. War das nicht schon ein bisschen besser? Also ich fand, man hat ihn häufiger gesehen am Samstag in Bochum.
Also der Pass auf Scheffler war natürlich, das war gut.
Oder er muss selbst abschließen.
Nee, eigentlich macht er das schon richtig in der Situation.
Ich habe übrigens jetzt gerade noch mal das Highlight hergeholt über meine Datenbank. Ich glaube, der Wolfgang Lars hat nicht so Unrecht. Der steht nämlich wirklich einen Schritt vor Bela Kotschap. Also man hat es dann natürlich dadurch, dass er drüber ballert, nie noch mal angeguckt. Okay. Dann wäre natürlich der Pass wieder ganz schlecht, weil dann war er zum falschen Zeitpunkt.
Okay.
Also dann deswegen auch 4,5. Unterschätzt den Wolfgang nicht, ich sag's doch immer.
Entschuldigung, Wolfgang Lars, ich nehme alles.
Also um es mal zu sagen, er hat insgesamt in den 66 Minuten auf dem Platz halt 9 Pässe versucht und von denen sind 7 angekommen und von 26 Zweikämpfen 9 gewonnen. Das ist schon relativ schwach. Ich fand es aber auch so wie du, so von der Präsenz her, also ich habe es auf Twitter als Dover Danesk bezeichnet. Er hat immer gute Ansätze und dann irgendwann macht er aber alles kaputt und das ist ja bei Nicola Dover dann auch so, dass er oft so einen Ansatz hat und dann plötzlich steigt er irgendwie ohne Not auf den Ball und dadurch bricht es zusammen. Das bei ihm war es halt irgendwie so das dritte Dribbling, das er dann immer noch probiert hat.
Und dieser verspringende Ball da mal in der...
Ganz genau am Anfang Halbzeit. Im Mittelfeld, das ist ja eigentlich genau die Situation, die er eigentlich braucht, wo er vielleicht wirklich mal was draus machen könnte und dann verspringt ihm da halt der Ball. Also es ist schon gerade ein bisschen... Ich habe mit Frank Linkisch auf Twitter auch diskutiert, weil der ein bekennender Sing-Sympathisant ist, kann man das so sagen.
Oder hat nichts mit der ursprünglichen Vereinszugehörigkeit
Nein. Aber er war dann auch gesagt, dass es momentan halt, also er würde so einem Spieler halt ein bisschen Zeit geben und hat er Geduld gefordert, aber hat auch gesagt, aus seiner Sicht war das in dem Spiel halt auch zu wenig.
Na gut, dann nächste Woche reden wir wieder über Singh oder dann über Lo Kemper, wenn der...
Oder über Mats Müller-Deli.
Oder über Mats Müller-Deli, ein Liebling der St. Pauli-Fans.
Ja, also ich habe mit einem Kollegen vom Millanton geschrieben, der hat gemeint, er hat ihn bezeichnet als, jetzt muss ich aufpassen, dass ich ihn nicht falsch zitiere, als einen der besten Spieler Europas im Gegenpressing.
Okay, was ja passen würde.
Aber da haben wir noch einen Geissi schon.
Ja, also.
Über den sprechen wir auch noch. Aber ja, es gibt das Gerücht zumindest. Ich glaube, ein norwegischer
Fernsehsender, der mich schon mal interviewt hat.
TV2.
Genau, da war ich. Die haben mich schon mal zu Even Hofland interviewt.
Ist das ein Privatsender? Weil die staatlichen Fernseher dort heißen ja NRK. Könnte dann TV2 eigentlich...
Das muss eigentlich Norwegens größter kommerzieller Fernsehsender.
Mhm, okay. Ja, also die haben das Gerücht aufgebracht, dieser Müller-Deli ist vom FC St. Pauli, warum auch immer, nach Belgien gewechselt.
Weil die alles eingekauft haben aus der zweiten Liga, was einigermaßen gut Fußball spielen kann, weil Niklas Dorsch und Tim Kleindienst sind ja dann im Sommer da auch gelandet.
Okay, ja. Aber er spielt da nicht so gut Fußball in Belgien offenbar. Eigentlich gar nicht Fußball. Und jetzt geht es darum, dass er zurück nach Deutschland kommt. In Hamburg würden sich alle freuen, wenn er zum FC St. Pauli zurückkäme. Gestaltet sich aber offenbar schwierig. Und in Nürnberg will Dieter Hecking, der Sportvorstand, Transfersachen nicht kommentieren, wie das jeder Sportvorstand macht, der alle Sinne beisammen hat. Würde das Sinn ergeben, die Verpflichtung? Endlich sage ich mal Sinn ergeben.
Sing oder Sinn machen. Sing oder Sinn?
Würde das Sinn ergeben?
Ja, also ich glaube, er ist ja ein typischer Vorbereiter. Also selbst zum Abschluss, ich glaube, 5 Tore in 84 Spielen. Flo, straf mich lügen, aber irgend sowas in der Kategorie. Aber war, glaube ich,
Goals bei Pauli are overrated.
bester Vorbereiter. Könnte, glaube ich, dem Club sicherlich gut tun auf der Position.
Flo, mach mal.
Ja,
Fakten. Kann ich bring mal Fakten mit rein.
Das waren Fakten.
Ja, das waren so Billo-Fakten. wir sind doch schon längst einen Step weiter.
Ja, ich habe dieses Goals are overrated, da gibt es sogar ein T-Shirt, das muss ich mir endlich kaufen, weil das ist so von einem der ersten Vorreiter in den Analytics. Das war von Jonathan Wilson, der auch super Bücher über Fußball in Osteuropa schreibt.
Inverting the Pyramid hat er auch geschrieben.
Ja, es sind gerade 50 Hörer abgesprungen
übrigens. Ja, ich weiß. Aber der deshalb, ne, weil manchmal sagen halt die Tore nicht so wahnsinnig viel aus über einen Spieler, was weiß ich, wenn da 10, 11 Meter dabei sind, dann ist er aus dem Spiel raus trotzdem unbrauchbar.
Sind wir jetzt wieder bei Manuel Schäffler oder? Nee.
Nein. Mats Müller-Dehli hat in dem Kalenderjahr 2019 für St. Pauli ziemlich viel vorbereitet, sogar von den Expected Assists her sogar mehr Tore vorbereitet, als dann zu Assists wurden, was relativ selten passiert. Also das heißt, die Spieler von St. Pauli haben den gar nicht so verwertet, wie es möglich hätte sein können. Ganz viele Pässe in den Strafraum einer, also er ist von den so als Vorbereiter schon wirklich gut. Die Frage ist so ein bisschen, kam auch schon auf Twitter in einer Diskussion, vielleicht auch eher jemand, der ein bisschen den Ball am Fuß braucht und weniger so den Platz vor sich, was jetzt für den Konterfußball nicht so unbedingt zwingend gut ist. Andererseits, das erwähnte Gegenpressing ist natürlich da, ist auch jemand, der wirklich relativ viele Schlüsselpässe spielt, relativ kluge Pässe spielt. Also er ist durchaus jemand, den man da haben kann. Er kommt halt auch eher über links, so wie eigentlich Robin Hack oder Fabian Nürnberger auch. Da müsste man halt dann gucken, wie man ins System reinkriegt oder ob man sagt, man lässt ihn die Lowcamper-Rolle neben Schäffler spielen. Aber er ist, oder halt im Zentrum diesen, wenn man jetzt wieder 4-2-3-1 spielt, als Zehner, der dann im Pressing den zweiten Stürmer gibt. Also wäre auf jeden Fall eine Verstärkung für mich. Der ist auch erst 25. Ist halt die Frage, inwiefern Henk dann so der Meinung ist, wir können das hergeben und wie viel kann man da hergeben. Ich habe übrigens jetzt einen Denkfehler gerade vorher noch drin gehabt. Ich habe wie immer Henk verwechselt, weil Möller-Dehli ist bei Henk und die ganzen Zweitligaspieler sind bei Gent. Ja, also von daher, Entschuldigung, Gent ist das mit dem Indianer. Und.
Aber es ist schön, wie gut du das aussprechen kannst aufgrund deiner belgischen Wurzeln, das gefällt mir.
Ja.
Also her mit dem.
Ich fände es gut, ja.
Okay, der Uli auch. Also
mein Segen.
Ja.
Und wir werden zu Gent später noch bei den Dieter Nüssing Allstars kommen. Weil einer der Allstars spielt bei Gent.
Es ist also eine kleine Fußballwelt. Währenddessen hat sich Elia Hupfer, unser Instagram-Meister, gerade von WhatsApp verabschiedet. Ich lösche WhatsApp. Naja, tschüss Elia. Schreibt er gerade auf WhatsApp, was auch seltsam ist. Aber naja, bräuchten wir nicht eher Außenverteidiger? Bräuchten wir, ist auch gut. Bräuchte der erste FC Nürnberg nicht eher Außenverteidiger? Das schneide ich raus. Fraternisieren. Also
es wurde beim 1-1, wurde ja, glaube ich, auf Twitter auch viel über Valentini diskutiert, der da den Neuerschen Reklamierarm wieder hebt. Ich fand aber, dass er an der Szene, an dem Tor jetzt, also er versucht halt dann vielleicht noch zu retten, was zu retten ist durch diese Geste, aber eigentlich sehe ich da schon eher Mühl in der Verantwortung, der den Gegner halt im Rücken einfach enteilen lässt.
Ich sehe vor allem die 7 gefühlt Clubspieler in der Verantwortung, die um den Vorlagengeber rumstehen. Also... Ja, ja, seltsames Gegentor. 1-1.
Ist eine ganz seltsame Situation, weil du ja quasi, Sörensen wehrt die Flanke ab und sie geht aber irgendwie hoch in die Luft und dann geht Sörensen zu Zoller und blockt ihn. Das schafft er auch, aber an der anderen Stelle kommt halt dann Gamboa und Nürnberger und Kraus kommen nicht rechtzeitig hin. Handwerker läuft auch noch hin und schafft es nicht, nachdem er vorher die Flanke nicht unterbunden hat und dann läuft eben Mühl im Rücken der Schul weg und gleichzeitig steht Valentini noch so tief, weil er durchgelaufen ist in Erwartung der Flanke. Es war einfach von allen blöd.
Ja.
Und damit außer von Sörensen. Weil der macht nichts falsch. Der blockt erst und blockt den Zoller dann. Also da, der kommt nicht hin, weil er im Blocken mit Zoller ist. Also das.
Gut. Also alle Schuld bis auf Esker Sörensen.
Martina würde ich auch rausnehmen. Ja. Muss man nicht halten.
Ja. Nee. Das stimmt. Okay. 1-1, das Momentum war wieder weg. Und sie haben es dann aber wiedergefunden in der zweiten Halbzeit, die der Club sehr engagiert begonnen hat.
Ja, weil war dann übrigens so, das fand ich, wir sollen ja Leute in die Pfanne hauen, jetzt möchte ich den Sky-Kommentator auch noch in die Pfanne hauen,
ja,
der bitte. Am Anfang der Halbzeit sagt, jetzt würde Nürnberg tiefer stehen und deshalb besser agieren. Nürnberg stand
in der zweiten Halbzeit
deutlich höher. Also wenn man die Zahlen anguckt, die Formationslinie, also da, wo man sich quasi formiert und dann versucht, den Ball zu erobern, die war in der zweiten Halbzeit in der ersten halben Stunde so bei 64 Meter vom eigenen Tor weg und in der ersten Halbzeit war sie noch so bei 55, 56 Meter. Bochum stand immer wesentlich tiefer. Also es ist manchmal erstaunlich, was die Kommentatoren sehen, und ich würde sagen, also das war aber jetzt auch, ohne dass man die Daten hat, durchaus ersichtlich, dass der Club nicht mehr so tief stand, sondern deutlich früher rangegangen ist. Bochum kam ja auch so eine ganze Zeit lang, also gerade so in der ersten Viertel, halben Stunde nach dem Seitenwechsel eigentlich gar nicht wirklich zu Chancen, zu Angriffen.
Ja, und der Club schon, hatten wir.
Ja.
Scheffler hätte sich da hervortun können. Stattdessen stand es dann bald 2-1 nach einem Tor, das aus einer gewissen Distanz erzielt wurde. Das
18, 19 Meter.
Ja, das ist ein Distanzschuss. Das möchte ich hier mal festhalten. Wie oft wurdest du danach auf Twitter erwähnt, Flo?
Ich habe aufgehört zu zählen. Also es ist schön, wenn man ein Gimmick hat und für das man bekannt ist. Aber ich habe ja dann auch, zugegeben, das ist ein Abschluss, selbst wenn der in die Wolken geht, sage ich, das ist in Ordnung, das zu machen in der Situation.
Ja. Kleiner Einschub, Johannes Geis diesmal. Über den habe ich unter der Woche auch mal einen lustigen Text geschrieben, für den ich dann ordentlich vermöbelt worden bin in den Kommentarspalten.
Ja, weil halt nur wieder die Überschrift gelesen wurde.
Ja, aber finde ich trotzdem sehr kreative Beleidigungen dabei, finde ich gut. Es ging darum, dass er sagte, von der Laufleistung her ist er, glaube ich, so gut wie nie. Ich habe das dann etwas verkürzt in der Überschrift. Wie viel ist er denn diesmal gerannt? Ausreichend? Das kannst du doch bestimmt wieder innerhalb von einer Sekunde nachgucken, Flo.
Das kann ich nachgucken. Ich finde nur, das habe ich glaube ich schon mal erwähnt.
Ich schaue gar keine Zahlen mehr nach.
11,3 Kilometer.
Dass das überbewertet ist.
Das sagt nichts aus. Ja. Laufleistung wird gemessen, weil man es messen kann und nicht, weil es irgendeine Aussagekraft hat. Das hat ganz viel damit mit Spielanlage und so weiter zu tun. Wenn man mit Robert Klaus spricht, der sagt ja auch, die Gesamtlaufleistung interessiert ihn gar nicht so sehr, aber die Sprints interessieren ihn, also quasi wer wie viel sprintet. Das ist dann wiederum was, wo man dann aber so tief in die Daten rein muss, dass man irgendwie ich kann nicht noch das 7. Datenabo abschließen, damit ich die Daten auch noch habe.
Ja, dann würden wir auch nicht mehr zuhören. Wie fandest du Johannes Geis, Uli?
Okay.
Okay.
Licht und Schatten, insgesamt eher unauffällig.
Ja.
Ja, was hat er für Note?
Der Geis hat eine 4 gekriegt. Ja. Gehe ich größtenteils mit, weil halt viele von den, da waren am Anfang auch so ein paar Standards dabei, die ins Nirvana gegangen sind, und so die mutigen, kreativen Pässe waren halt oft die dann so niemanden gefunden haben. Das ist halt das Problem bei Geis, weil er die halt immer spielt, und wenn die nicht ankommen, dann schaut's halt
komisch aus. Ja, okay. Ja, nach dem 2-1, nach diesem Distanzschuss, war es dann mehr oder weniger vorbei.
Wobei man bei der noch erwähnen könnte, dass natürlich Herr Schleusener ein bisschen entschlossener hingehen könnte in der Situation.
Also die ganze Situation, ich meine, die entsteht ja auf der linken Abwehrseite, und dann kommt der Ball rüber und es sieht eigentlich geklärt aus, und dann irgendwie, Robert Tesche läuft dann halt durch und Fabian Schleusener eben nicht so ganz, und dann hat er schon auch eine freie Schussbahn. Also ist ganz interessant. weil wir ja mit Expected Goals arbeiten, vor dem Schuss so 0,04 und nach dem Schuss aufgrund der freien Schussbahn und der Torwartposition 0,5. Mhm. Also es gibt ja Post-Shot-Expected-Goals jetzt, auch wenn manche Analytiker sagen, der einzige Wert, der bei Post-Shot-Expected-Goals rauskommen kann, ist 0 oder 1, entweder ist er drin oder nicht. Aber an sich ist es ganz interessant zu sehen, dass eben, weil die Schussbahn frei ist, ist halt dann, wenn man, dann kann man auch mal aus 20 Metern abziehen, weil, ja, das kann man einem Profi schon zutrauen, dass der aus 20 Metern zumindest aufs Tor trifft.
Naja. Ja. Aber Johannes Geist diesmal, glaube ich, ohne einen
ohne Torschuss.
Ja.
Hm. Aber Robin hat mit mir einen aus 50 Metern oder so.
Ja. Ja, danach war es durch, das Spiel. Bochum, ja. Bochum steigt auf, hat irgendjemand getwittert, glaube ich.
Das war ich.
Ja. So sicher?
Eigentlich in dem Moment, wo ich es getwittert habe, war klar, also damit ist es durch. Mein erster Aufstiegskandidat dieses Jahr war Darmstadt. Wir wissen, wo die stehen. Also von daher, ich glaube, Bochum wird jetzt auch kein Spiel mehr gewinnen.
Beruhig dich, mein erster Aufstiegskandidat dieses Jahr war der 1. FC Nürnberg und da wissen wir auch, wo die stehen. Also wir sind hier die Experten der Runde.
Sind ja die Nationalspielerprognosen für Kraus dann schon wieder hinfällig von letzter Woche.
Aber von dem schwärmte Johannes Geis, als ich mich mit ihm unterhalten habe, auch einigermaßen. Ja, das mit dem Nationalspieler wollte er noch nicht so ganz bestätigen.
Er wollte er nicht mitgehen, nee, weil er selber nie war.
So, mutig ist er nicht. Ja. Ja, noch ein paar Wechsel, so die üblichen Wechsel.
Ja, das, aber ist auch so was. Da wollte ich jetzt tatsächlich auch mal nachfragen, wie ihr das seht. Weil für mich, wenn es 3-1 steht, du bist 2 Tore hinten, du hast noch 5 Minuten. Für mich macht es wenig Sinn, dann Hanno Behrens und Nikola Dovedan einzuwechseln. Am Ende kriegen die vielleicht sogar noch irgendwelche Prämien dafür, dass sie dann auf dem Platz standen. Warum man da dann nicht irgendwie die Jungen mal bringt, also Latteier oder auch Kretschmer, der da auf der Bank sitzt, verstehe ich nicht so ganz. Aber vielleicht ist das auch nur mein Jugendwahn, den ich als NLZ-Beobachter immer habe.
Ich finde, Hanno Behrens kann man immer bringen. Und ja, den Rest sehe ich ähnlich. Uli?
Ich glaube, er wollte einfach ein wenig Zeit von der Uhr nehmen.
Ja.
Damit es nicht 4-1
war. Bevor es ein Debakel wird.
Ja, okay.
Aber es ist ja so, das war jetzt das zweite Mal so, dass in den letzten 5 Minuten, da fehlt mir so ein bisschen, jetzt bei Unentschieden kann man immer noch sagen, naja, das ist halt dann noch so ein bisschen ein Impuls, aber mir fehlt da so ein bisschen dann tatsächlich auch der Mut zu sagen, komm, jetzt kriegen die anderen mal 5 Minuten, damit man zumindest mal damit die halt auch mal auf dem Platz stehen und denen bringen die 5 Minuten wahrscheinlich mehr als den anderen.
Ja, es gibt gefühlt auch nur 2 so Wechselfenster. Einmal so um die 65., 70. Minute rum und dann nochmal 5 Minuten vor Schluss oder sowas. Ohne, dass ich das statistisch belegen könnte.
Ja, und zwischendrin kommt Adams Relak für 10 Minuten.
Ja, der aber doch immer so Halbchancen dann noch hat. Also ich bin ja großer Srelak-Fan, deshalb aber wahrscheinlich verlässt er den Verein noch in diesem Transferfenster, oder?
Ich glaube, es wird beide Seiten hätten nichts dagegen. Die Frage ist halt, inwiefern sich einer findet, der das übernimmt. Der hat auch einen Vor-Corona-Vertrag, also bei Misicjan scheint es ja so gewesen zu sein, dass der jetzt einen deutliche Gehaltseinbußen in Kauf nimmt. Das muss man auch erstmal machen.
Hm. Ja, wie geht's jetzt weiter? Englische Woche, oder? Regensburg.
Erst Hannover und
Regensburg und
die Wochen der Wahrheit.
Ja.
Naja, es kommt nach Hannover wirklich die 3 Mannschaften, die momentan hinter dir sind, ne? Mit Regensburg, Darmstadt.
Es sind nur noch 3 Mannschaften hinter dem
ersten. Also außer den ganz hinten natürlich. Ich meine, die so direkt hinter dir liegen.
Gott, oh Gott.
So diese Pufferzone zur Abstiegszone.
Ja, du hast Regensburg, ja. Sandhausen und Darmstadt.
Sandhausen, genau, und Darmstadt.
Und ja, und davon sind
sollte
halt.
Sollte man nicht alle 3 Spiele verlieren.
Genau, dafür sind 2 auswärts, nämlich Sandhausen und Darmstadt. Also ist ja momentan auch eher so, dass das auswärts nicht so viel zustande kommt, aber das kann auch an den Gegnern gelegen haben. Regensburg, ja, das wird wieder ein ganz ekliges Spiel. Wie gesagt, ich schaue ja oft Regensburg, weil die oft den nächsten Gegner vom FCN als Gegner haben, jetzt die Woche nicht, aber sonst sehr oft.
Diesmal habe ich ein bisschen in Regensburg erstaunlicherweise geguckt, warum auch immer. Gegen Sandhausen haben die gespielt, oder? Ja. Und in der ersten Halbzeit nicht wirklich cool ausgesehen. Und
nee, und dann?
Dann ging es.
Dann aber aufgedreht, inklusive Ex-Nürnberger Jan George.
Ja.
Mit zwei Toren und einer Vorlage.
Da kündige ich jetzt mal wieder aus den nächsten drei Spielen 7 Punkte an. Das mache ich mir jetzt, nachdem es beim ersten Mal schon so grandios geklappt hat. Also aus den drei Spielen nach Hannover wären 7 Punkte dann schon ganz nett.
Ja, dann wär die Saison eigentlich im positiven Sinne gelaufen.
Okay, cool. Also
dann, aber das ja ist immer schwierig.
Machen wir in dieser englischen Woche wieder so einen Zwischenpodcast, Uli, oder kannst du uns selbst nicht mehr hören?
Können wir schon machen, oder?
Na gut.
Also ich, dadurch, dass ich zu Hause bin, habe ich auch immer Zeit.
Ja,
wenn die Leute mich hören wollen, das ist ja. Und nicht in Reihen abspringen.
Wir machen mal eine Umfrage auf Twitter. Ich befürchte bloß, dass die Leute uns nicht mehr hören wollen und dann irgendwann Florian Zenger allein in diesem Podcast hier sitzt und mit Zahlen jongliert. Ja, dann, was haben wir denn noch? Die Dieter Nüssing Allstars wollten wir noch.
Die letzte Woche.
Mal kurz ins Spiel kamen und natürlich, ohne dass ich nochmal nachgefragt hätte, hat Florian Zenger eine 11 samt Ersatzbank zusammengestellt. Uli,
ja.
Du hast diese 11 ja nicht zugeschickt bekommen. Was glaubst du, kriegst du 11 Dieter Nüssing-Spieler zusammen?
Puh. Also ob das 11 werden?
Kriegst du einen?
Ja, also lass mich mal hirnen. Fangen wir mal ganz früh, oder vielleicht fangen wir mal ganz aktuell an. Okay, Fabian Nürnberger ist klar.
Mhm, steht drin.
Dann gehen wir mal in die jüngere Vergangenheit. Edu Löwen war Nüssing, glaube ich. Sabiri war Nüssing.
Jawohl, hat es bei Flotzinger bloß auf die Ersatzbank geschafft, was ich für einigermaßen großen Skandal halte. Sabiri ist super, aber egal, weiter.
Dann gehen wir mal weiter. Dann ja, Wollscheid natürlich, einer der bekanntesten. Mike Franz nicht zu vergessen.
Mhm. Ja, nicht schlecht.
Dominik Marot.
Ja, hast schon fast die...
Wen haben wir noch? Dann glaube ich, waren auch Plattenhardt, Chandler waren glaube ich auch Nüssing-Entdeckungen, wenn mich nicht alles täuscht.
Chandler auf jeden Fall, weil da steht hier auch bei Plattenhardt, hat entweder Flo Zenger versagt oder du.
Gut, der war ja schon relativ früh da, der war in der B-Jugend schon in Nürnberg, aber ich glaube, dass das eine Nüssing-Entdeckung war.
Ich hab nachgeforscht, also es lässt sich nicht so ganz nachvollziehen, ob oder ob nicht. Deshalb habe ich ihn rausgelassen.
Kiesling war aber auf jeden Fall Nüssing.
Sagt er. Ich hätte keine
Kakao? Vieren.
Ja, Wahnsinn. Du hast diese Elf doch auch vor dir.
Nein. www.nüssingself.de sage ich bloß.
Eine vor 7 Jahren eingerichtete Homepage, die von Uli Dickmeier und Florian
betreut wird.
Ständig aktualisiert wird.
Aha. Aber dann würde ich auf 11 kommen und jetzt langsam versiegt aber die Erinnerung. Gibt es noch welche?
Gibt noch welche, ja.
Aber wirklich nicht so schlecht. Rhein steht hier noch. Clement.
Okay.
Und Gadoi.
Gadoi. Nagadeu Nagajui.
Ich dachte, er wird anders ausgesprochen.
Ich weiß es auch nicht.
Ja, ich bilde mir ein, dass mir mal irgendjemand vom Club gesagt hat, dass es Gadoi Gadoi ausgesprochen wird. Aber ja
das ist noch ein fünften
Bier halt.
Ja.
Also. Das ist auch der erwähnte Spieler, der jetzt in Belgien spielt.
Mhm. Der auch eine großartige Karriere hingelegt hat, irgendwann mal beim Afrika-Cup, glaube ich, aufgetrumpft hat. Ja, bloß ein Torwart ist nicht dabei, weshalb Eduard Löwen hier im Tor steht. Ja. Was okay ist, weil der kann ja überall spielen.
Genau, der kann ja alles. Das war so meine Argumentation, warum ich ihn... Genau, also ich habe die, um es nochmal... zusammenzufassen, ich habe die Elf im 3-5-2 spielen lassen, habe Wollscheid, dann Gadoi, Gajui und Marot in der Innenverteidigung oder in dieser Dreierkette, Nürnberger und Chandler als Wingbacks, Rhein davor mit Franz, Clement als Zehner und dann Kiesling Kakao im Sturm und auf der Bank sitzen dann noch Florian Ballas, Jonas Karls, der in der ersten portugiesischen Liga jetzt spielt, Tobias Graulich, Manuel Zeitz, Simon Rhein, der steht da zweimal, das ist Quatsch. Lukas Schleimer und Abdelhamid Sabiri habe ich jetzt nur mal so, da gibt's noch mehr und da sind auch ein paar, denke ich, die noch drunter fliegen, die halt lang genug da sind, wo man es nicht weiß. Wenn ich einen Torwart aussuchen würde, ich habe jetzt nochmal geguckt, wahrscheinlich hat er Ramon Castellucci von den Stuttgarter Kickers geholt. Der ist inzwischen zweiter Torwart in der dritten Liga bei Saarbrücken. Den könnte man da vielleicht zählen. Ich weiß nicht, inwiefern er bei Benny Uphoff beteiligt war, weil der wäre auch noch eine Möglichkeit.
Aber eine gute Mannschaft, die gehobenes Zweitliga-Format hätte, oder?
Hat er einen Trainer auch entdeckt eigentlich irgendwann?
Er selber hat trainiert. Er selber natürlich. Ja. Also völlig, okay, völlig klar, weil der war ja.
Hat er nicht Kölner entdeckt? War da nicht irgendwas?
Der Kölner hat sich auch sehr
Kölner entdeckt. Er oder Petra Freitag haben Michael Kölner entdeckt. Das ist alles
und andere. Gemeinsam haben sie den Nüssing erst entdeckt und dann ist das alles. Aber gut, das ist die Geschichte, die erzählen wir beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal machen wir dann die Michael Kölner Elf, wo dann nur Kölner drinsteht oder sowas.
Ja, aber elfmal Kölner. Und
elfmal Kölner.
Ja, und auf der Bank zweimal Freitag.
Gut, was machen wir jetzt mit dieser Elf?
Ja, wenn die alle zu, also man muss ja auch sagen, ich meine,
ein T-Shirt, ja.
Aber wenn die, wenn man mal guckt, das ist ja quasi die gesamten Transfereinnahmen des FCN in den letzten 15 Jahren stecken in dieser Elf.
Also, ja, danke, danke Dieter Nüssing.
Ja.
Den Trimmitsch hat er nicht zufällig, das war Martin Bader, Martin Bader mal wieder, oder Möckel.
Bader-Möckel, ja. Möckel wollte jetzt Georg Margreiter und hat ihn nicht gekriegt.
Tja.
Der ist nämlich jetzt Sportdirektor in Altach.
In Altach?
Ja. Ja.
Ist das nicht der Heimatverein von
Damir Kanadi?
Lukas Jäger vor allem.
Und wo Nikola Dove dann auch schon gespielt hat.
Und Luxe.
Ja, es ist.
Es ist wirklich
ein. Die Welt ist ein Dorf.
Inzestiöses Gebilde dieser Profifußball. Naja, gut, was machen wir denn jetzt noch?
Der Club hat gerade noch Pressemitteilung raus, dass die Mannschaft auf Geld verzichtet und die Mitarbeiter in Kurzarbeit sind.
Okay. Geldverzicht gut, Kurzarbeit, naja.
Naja.
Ja, Solidarität.
Weil es sich um individuelle Lösungen mit jedem einzelnen Spieler oder Trainer handelt, ist eine pauschale prozentuale Bezifferung des Verzichts nicht möglich.
Also ist es irrsinnig wenig.
Oder manche sagen, ich verzichte auf fast alles und andere sagen, ich verzichte auf gar nichts.
Ja, genau. Das wäre jetzt auch noch eine Aufgabe, dass wir da noch ein paar an die Wand nageln und sagen, wer auf jeden Fall auf nichts verzichtet. Aber naja, nee, das aber auch noch nächste Woche.
Und der Club stockt das staatlich festgelegte Kurzarbeitergeld auf, da müssten wir jetzt natürlich auch wissen, wie viel und so weiter. Aber es ist zumindest ja schon mal schön, dass dann das aufgestockt wird und dass zumindest ein Verzicht da ist. Wie gesagt, es ist, glaube ich, tatsächlich schwierig zu sagen, was da jetzt sinnvoll ist und inwiefern dann verzichtet wird auf was und ob bei dem Verzicht nur das Grundgehalt dabei ist oder den Prämien. Und von daher ist es wahrscheinlich sehr, sehr schwierig.
Wir finden es jetzt erstmal okay.
Immer.
Oder? Uli, du auch?
Flo, verzichtest du auch auf Grundgehalt bei uns 10%? Oder?
Bei euch, ich bin der Einzige, der für diesen Podcast nicht bezahlt wird.
Ja, das wird auch noch lange so bleiben. Wir könnten so eine Crowdfunding-Dings machen.
Oder wir machen Patreon und einmal gibt es pro Monat einen Zusatzpodcast mit Flo's fantastischen Zahlen oder so.
Ja, das auch eine gute Idee.
Muss man dann irgendwelche Videos dann hochladen, wo wir irgendwie tanzen oder sowas? Oder?
Für Geld tun wir doch alles, oder?
Ja.
Apropos tanzen, wir müssen noch erwähnen, dass Rudi Gislason bei Let's Dance
dabei ist.
Stimmt.
Um noch einen schönen Abschluss zu haben, ein bisschen Trash.
Das ist ein sehr schöner Abschluss. Ich habe ja aber angekündigt, dass ich noch Werbung machen will. Hans Böller, ehemals Sportchef der Nürnberger Nachrichten und nun irrlichternder
Minister
Autor.
Ohne Aufgaben, oder?
Ja, er schreibt sehr schöne Reportagen aus dem Fränkischen. Immer mal wieder eine ganze Seite in den Nürnberger Nachrichten, in denen er das Wirtshaussterben, die Chorkrisen und sonstige Sachen beleuchtet. Er hat aber auch ein Buch geschrieben, nicht über sich selbst erstaunlicherweise, sondern über Marek Mintal. 439 Seiten, erschienen im Starfruit Publications, heißt der, glaube ich, der Verlag.
Ja. Da, wo auch das Olli Fritsch Fußball als NATO-Erfahrung
Exakt. Ist. Und wo bald auch ein Büchlein von einem von uns dreien erscheint über Musik.
Das dauert Uli, aber noch.
Uli Dickmeier, ich wollte dich nur noch ein bisschen...
Du mich nicht unter Druck setzen.
Unter Druck. Über was? Darfst du verraten, über was du schreibst?
Er kennt oder? Kein Mensch hier.
Ja, trotzdem, wir sind ja auch popkulturell Beauftragte. Ja, ich
über Niki Sutton.
Und Flo? Sagt dir das was?
Ich kenne nur Chris Sutton, der hat mal bei Chelsea gespielt.
Genau.
So, war mir klar.
Wer ist Niki Sutton?
Ein englischer Singer, Songwriter, aus Birmingham ursprünglich stammend, der 2006 leider früh verstorben ist, ganz viele Platten gemacht hat, nie so richtig berühmt geworden ist, obwohl er es verdient gehabt hätte.
Wie wir.
Den ich auch persönlich kennenlernen durfte. Und ja, da ist jetzt die Idee entstanden in diesem schönen Verlag, der wirklich sehr schöne Bücher herausbringt, unter anderem auch über Nico von Velvet Underground, sehr zu empfehlen, wenn man mal nicht über Fußball lesen will, auch schöne Lektüre. Ja, da arbeite ich jetzt gerade dran, aber das kann noch ein bisschen dauern.
Ja. Viel Glück dabei.
Übrigens Niki Sutton nicht googeln, weil da kommt irgendeine
Psycho-Reading. Ja, wenn man falsch schreibt, ich weiß. Niki mit zwei K.
Ah.
N-I-K-I.
Ansonsten...
Habt ihr beide den Böller schon gelesen?
Ich bin auf Seite 280.
Nur ich habe ihn noch nicht mal gekriegt. Warum
du hast ihn noch
kein
nicht
Freiexemplar? Wie bei Olli Fritsch hat mir ein Freiexemplar geschickt.
Das ist eine sehr gute Frage, Hans Böller, falls du diesen Podcast hörst, wovon ich nicht ausgehe. Schick Bücher. Ich hab eins bekommen, ich habe es auch schon gelesen.
Du bist erwähnt, bist selber erwähnt
drin. Ich bin erwähnt, bist
zitiert.
Ja, stimmt. Mit einem Satz über Fabian Schleusener, glaube ich.
Und mit dem Adjektiv feinsinnig, was mich ein bisschen irritiert hat.
Sicher, dass da kein D fehlt. Feinsinnig.
Siehst mal, wie die Einschätzungen auseinandergehen. Wie gefällt es dir, Uli?
Sehr gut, sehr gut. Ja, also wenn man weiß, ich habe ja auch in der NZ-Schabazan drüber geschrieben, wenn man weiß, von wem es kommt, dann überrascht es dann auch nicht, aber das ist natürlich schon sehr, sehr lesenswert und auch sehr, sehr literarisch sehr ansprechend.
Ja, und eine schöne, schöne Zeitreise nochmal zu diesem,
die Marek-Mittelzeit. Wie man sich das alles merken kann. Also wir haben das ja auch alles miterlebt, diese ganzen Spiele. Und ich weiß,
werden aber jetzt erst wieder daran erinnert.
Ja.
Also kauft euch dieses Buch, lasst es euch schenken.
Darf ich meine Marek Mintal-Anekdote noch, die ich euch schon geschrieben habe, auch noch erzählen?
Auf jeden Fall.
Weil Marek Mintal, also mich hat ein Slowak, weil dich hat ein norwegischer und ein neuseeländischer Kollege angeschrieben, mich hat ein slowakischer Kollege angeschrieben, ob ich denn etwas über Peter Hammer noch erzählen könnte, weil Peter Hammer nämlich einen Erstligisten in der Slowakei gekauft hat, den FC Nitra.
Das ist eins meiner Life-Goals, einen slowakischen Erstligisten kaufen. Aber.
Und dann Marek Mintal gefragt hat, ob er nicht dort Trainer machen wollte. Und Marek Mintal hat aber abgelehnt, weil es nicht sein Verein in der Slowakei ist. Und jetzt versucht also der Kollege etwas über Peter Hammer rauszufinden. Wer Anekdoten über Peter Hammer hat, der möge die bitte noch schreiben auf Twitter an Lukas Vrablik. Lukas wie ganz normal Lukas und Vrablik mit Vrablik, weil der Kollege schreibt ein Porträt und bisher haben wir nur rausgekriegt, dass er früher mal den ersten FC Rötenbach trainiert hat und Autohändler war und im Haus seiner Eltern Wolfgang Wolf gewohnt hat und das irgendwie dann dazu geführt hat, dass Mintal und Wittek in Nürnberg gelandet sind.
Das muss im Böller-Buch
auch stehen.
Exakt, so ist es. Ein paar dieser Dinger stehen tatsächlich auch in dem Buch von Hans Böller, wie Wolfgang Wolf bei den Hammers zum Kuchenessen ist, glaube ich, und dann kommen sie irgendwie auf Mintal. Ob und
Peter Hammer eigentlich mit Harry Hammer auf Twitter verwandt ist?
Das ist eine andere gute Frage. Auch die wird sich klären im Nachgang zu diesem Podcast. Also Buch kaufen, Böller. Es gibt
slowakischen Fußballverein kaufen.
Slowakischen Fußballverein kaufen. Dürfte beides ungefähr aufs Gleiche. Naja, weiß man nicht so genau. Wo spielt dieser FC Nitra, heißt der, glaube ich, eigentlich? Ist ein Erstligist.
Da sind auch so Koryphäen wie Sinan Kurt, Jani Regesel und Erik Jendisek jetzt gelandet. Also so gescheiterte
Alles Nüssing-Entdeckungen. Okay, bevor es noch absurder wird, retten wir uns ins Outro. Nicht ohne vorher nochmal ein bisschen Werbung zu machen. Es gibt Kadepp auch als Newsletter, kann man abonnieren auf
den musst du heute machen, ne?
Weißt nordbayern.de. Den muss ich jetzt nur noch fertig machen, nachdem ich gestern schon ein bisschen vorgearbeitet habe, weil es ja auch hier immer noch um Kinderbespaßung und sonstige Sachen geht. Also kriege ich das jetzt hin in den nächsten 2 Stunden und dann gehe ich mal wieder in den Wald, wie jeden Tag.
Achso, dein neuseeländisches Fitnessprogramm hast du ja schon.
Das habe ich schon hinter mir, ja. Sehr viel Neuseeland heute in diesem Podcast. Ich habe auch schon mal das noch als Anekdote von mir, einer mexikanischen Presseagentur ein Interview gegeben. Und zwar war das vor der Weltmeisterschaft 2006. Da haben die hier angerufen und wollten... Also im Büro angerufen. Wir sitzen ja praktisch Haus an Haus mit dem Kicker. Und die dachten, sie sind beim Kicker rausgekommen, sind aber nur bei mir rausgekommen. Und dieses Missverständnis ließ sich nicht mehr aufklären, so dass ich dann sehr lange über die Chancen der deutschen Nationalmannschaft bei der WM 2006 referiert habe und das dann ein großer Agenturtext in Mexiko geworden ist und im lateinamerikanischen Raum. Habe ich noch irgendwo hier rumliegen.
2006 da hättest du viel über Tunesien erzählen können, oder? Weil da viele Clubspieler bei Tunesien
das
waren.
Das stimmt, ja. Aber es war ein sehr angenehmes Gespräch. Und ich glaube, dem ukrainischen Rundfunk habe ich auch schon mal ein Interview geben müssen. Also, ja. Also dieses Mexiko-Ding suche ich noch mal raus. Da lese ich dann beim nächsten Mal ein paar spanische Sätze draus vor. El Redaktor hieß ich da nämlich. Das fand ich großartig.
Ich habe mal mit Rainer Weichenrieder, Norwegern, ein Interview über Tommy Larsen gegeben.
Auch gut. Schön. Auf Norwegisch.
Fließend.
Fließend Norwegisch, ja. Also Norwegen hatte ich auch und Ukraine hatte ich auch, nämlich über Erik Schuranov.
Auch gut.
Ja.
Ja, Kadepp international.
Japan hatte ich noch.
Das stimmt, da war ich sogar dabei.
Da gab es ein legendäres Foto von mir mit irgendeinem Japaner auf der Pressetribüne.
Ja.
Ja, hast du das gemacht?
Es könnte sein, ja.
Ich glaube, jetzt sind wir aber endgültig bei nur noch 2 Hörern, oder?
Ja, das sind wir, aber das ist ja das,
Sayonara.
Das ist ja das Ziel, die Halle leer spielen. Vielen Dank euch beiden, vielen Dank fürs Durchhalten euch da draußen. Bis nächste Woche. Ciao.
Ciao.
Ciao, ciao.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.